Ja, wenn es erstmal nichts gibt, dann mache ich mal meinen zweiten Teil. Ich versuche den ein bisschen zu reduzieren. Mein erster Teil hat mit diesem Paradox geendet. NSU als zwangsläufiges, wenngleich unerwünschtes Resultat gelungener demokratischer Nationen. Das sollte die Ableitung in den 10 Schritten sein. Oder die Entwicklung der Argumentation in 10 Schritten sein. Unerwünscht ist das Stichwort für den zweiten. Ich habe gesagt, auch das Urteil, die Staatssicherheit hätte versagt, was man ja daran sehen könnte, dass diese Neonazis 10 bis 12 Jahre unbehelligt, ungehindert, unerkannt, unverfolgt morden durch Deutschland ziehen konnten. Letzte war ein Zitat aus der Süddeutschen. Unbehelligt, ungehindert, unerkannt, unverfolgt morden durch Deutschland ziehen konnte. Unbehelligt, unverfolgt, waren diese Rechtsextremen nicht in den Untergrund abgetaucht? Hatten sie sich nicht regelmäßig neue Identitäten verschafft? Diverse Pässe, wechselnde Wohnungen, Autos mit falschen Kennzeichen zugelegt und so weiter? Unbehelligt, ungehindert, sind die morgens oder mittags in den Innenstädten mit Knarren wie im Western durch die Lande gezogen und haben links und rechts Ausländer abgeschossen? Untergrund. Doch deswegen, weil sie den Sicherheitsbehörden bekannt waren, weil sie von ihnen behelligt und verfolgt wurden, wie intensiv auch immer. Und nur über die Intensität der Verfolgung gibt es ja den Streit. Der Strafantrag gegen die drei lag 98 kurz vor der vom Vollzug. Also das kann man schon mal festhalten. In dieser Hinsicht trifft das Urteil über eine unfähige Stasi, weil unbehelligt, unverfolgt, nicht die Sache. Trifft nicht das Wirken dieser Dienste einer nationalen Sicherheit. Allerdings sagt dieses Urteil versagend sehr viel aus über die Maßstäbe derer, die das Urteil aussprechen. Nicht über die Sache, aber die Maßstäbe derjenigen, die dieses Urteil von sich geben. Wer von Versagen der Sicherheitsbehörden redet, der will viel mehr Staatssicherheit. Der will noch viel mehr dieses Wirkens der Staatssicherheit im nationalen Volk. Was will er denn? Welche Maßstäbe werden denn da angelegt von den Kritikern? Na, eigentlich ist es deutlich. Die Ämter, die für die Gesinnungsprüfung aller Deutschen zuständig sind, natürlich auch aller hier lebenden Ausländer, die müssten doch wohl, lautet der Maßstab, in der Lage sein, alle Bürger, die einer falschen, einer störenden Gesinnung überführt oder auch nur verdächtig sind, rund um die Uhr zu kontrollieren. Und dafür müsste es doch den entsprechenden Kontrollaufwand geben. Die Sicherheitsorgane müssten doch in der Lage sein, bei Gefahr im Verzug sofort jedermann aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er irgendetwas anrichten kann. Es kann einfach nicht sein, ist der Maßstab dieser Kritiker, dass sich auch nur ein einziger Extremist, drei waren es, und die waren bekannt, der staatlichen Kontrolle und Überwachung entzieht. Naja, und wo so ein Maßstab angelegt wird, da müssen schon Staatssicherheitsdienste am Werk sein, die für das Gegenteil von Staatsversagen stehen. Da müssen Sicherheitsdienste am Werk sein, die alles andere gemacht haben als Däumchen drehen. Wenn sie mit derart gehobenen Ansprüchen, mit derart gehobenen Maßstäben konfrontiert werden, ist wohl alles, was da drunter ist, offensichtlich nicht Gegenstand der Kritik. Naja, und in der Tat, die Staatssicherheitsdienste, die Deutschland sich nach 1945 in allen Abteilungen, was dazugehört, aufgebaut hat, die sind nicht faul. Und das kann man vor allen Dingen an der Überwachung, an der Kontrolle und auch am Unschädlichmachen von Linksextremisten, von sogenannten Linksextremisten. Also von Kommunisten, Anarchisten, Autonomen, auch Antifaschisten bis hin zur Linkspartei ablesen. Aber auch am Umgang mit den sogenannten Islamisten oder früher der PKK. Da waren sie wirklich nicht faul. Da ist all das schon Wirklichkeit geworden, was jetzt der Inhalt des Maßstabs ist, den die Versagenskritiker im Umgang mit dem NSU, den Staatssicherheitsbehörden vorwerfen. Ich will noch ganz kurz an der Stelle darüber reden, was denn eigentlich die Aufgaben der Staatssicherheit sind. Und auch das kann man an dem, was sie getrieben haben und was sie jetzt immer noch treiben, vielleicht sogar in diesem Raum, ablesen. Es geht den Staatssicherheitsdiensten um, ich greife jetzt zurück auf meinen ersten Teil, Kontrolle der Loyalität des Volkes. Kontrolle der Loyalität des Volkes, der Inländer und auch der Ausländer. Ich habe im ersten Teil gesagt, zur Tauglichkeit des Staatswirts gehört der Gehorsam des Volkes. Und der Gehorsam des Volkes, habe ich gesagt, besteht nicht darin, dass ihnen der Wille gebrochen wird, dass sie zum Gehorsam gezwungen wird, sondern dass sie sich einer freiwilligen Loyalität befleißigen. Freiwilligen Loyalität parteilich zum Staat und zu den nationalen Zwecken. Aber das mit der freiwilligen Loyalität, das habe ich auch in meinem Punkt 8 gesagt, ist eben, wie gezeigt, schon so eine Sache. Deswegen, weil das immer noch Frage des Willens und Bewusstseins der Einzelnen ist, wie sie zu all dem stehen, zu dem sie hier gezogen wird, deswegen hat sich der Staat einen umfangreichen Apparat zahlreicher Sicherheitsdienste eingerichtet, die das überprüfen und die jede politische Abweichung registrieren und gegebenenfalls einschreiben. Es ist also eine ganz spezifische Sonde, die staatliche Sicherheitsdienste anlegen. Sie legen bei zum Beispiel den linken Vögeln, also bei uns, nicht die Sonde an, liegt hier ein Rechtsverstoß vor. Es ist leider auch wieder, die Herren, die das angehen könnte draußen. Ein Rechtsverstoß vor. Dafür gibt es andere Abteilungen. Dafür gibt es die kriminalpolitischen Abteilungen. Sie suchen nach Gesinnungsverstößen. Und überall, wo sich so etwas Kritisches regt, suchen sie nach Gesinnungsverstößen. Ich weiß, wovon ich rede. Ihre Sonde heißt, wie halten es Kritiker, die Ausüber erlaubter Kritik, wie halten es die aber mit der Zustimmung zum Staat, zur Staatsgewalt und zu den anderen Abteilungen der staatlichen Zwecke? Das ist ihre Fragestellung. Und mit der sind, für die sind sie ausgerüstet, in allen Ländern mit eigenen Organisationen. Und mit dieser Sonde gehen sie überall dorthin, wo sie den Verdacht haben, dass die erlaubte Meinungsfreiheit in einer Weise benutzt wird, wie es vielleicht nicht ihnen entspricht, nämlich die Kritik nicht konstruktiv, sondern etwas destruktiv ausführt. Das und nichts anderes ist der Kern des Prüfverfahrens. Und das nimmt Maß an nichts anderem als in der vorhin so gelobten Freiheit der demokratischen Grundordnung. Jede Abweichung in Wort und Schrift, ein kritisches Wort zur Eigentumsfrage, ein kritisches Wort zur Freiheit, ein kritisches Wort zur Würde und so weiter, wird registriert, observiert und eventuell für verfassungsfeindlich erklärt, mit Berufsverbot sanktioniert, verboten oder weggesperrt. Übrigens alles ziemlich öffentlich, vorgetragen im Fernsehen, im Rundfunk, ausgebreitet in der Zeitung, damit das Volk auch wirklich genau weiß, das Volk der guten, braven genau weiß, wer zu den Guten gehört und wer zu den Bösen. Aus dem, was ich jetzt gerade eben eingeschoben habe, als Urteil über die Funktion von staatlichen Sicherheitsorganen, Gesinnungsprüfung, ist ein Schluss zu ziehen. Und der Schluss heißt, diese staatlichen Sicherheitsbehörden sind ihrer Natur, ihrer Funktion, Natur in Anführungszeichen, ihrer Funktion, ihrer Aufgabe nach rechtskonservativ gestrickt. Das ist ihrer Sonde zu entnehmen, die sie anlegt. Wie halten es Kritiker eigentlich mit der verlangten Unterordnung unter den Staat und seine Gewalt, also unter Rechts, Recht und Gesetz? Jede Abweichung wird kontrolliert und entweder verdächtigt oder in die Abteilung noch unverdächtig, aber kann sich ja als Verdacht, als verdächtig herausstellen, entsprechend beobachten. Rechtskonservativ ist die Bestimmung der Funktion dieser Sicherheitskräfte. Und daraus ergibt sich was für das Urteil, dass jetzt nicht nur die linke Antifa, sondern auch die Politik selber als Verdacht an die staatlichen Sicherheitskräfte ausgesprochen hat, kann vielleicht doch was dran sein, dass die Sicherheitsdienste auf dem rechten Auge blind sind. Wie nimmt sich dieses Urteil eigentlich vor diesem Befund? Staatliche Sicherheitskräfte sind sowieso ihrer Aufgabe nach rechtskonservativ aus. Ich will vorher nochmal eben, weil ich das für wichtig halte, sagen, was eigentlich dieser Spruch selber bedeutet, auf dem rechten Auge blind zu sein. Das meint, naja, die Linken erwischt er mit seinen Augen sofort. Und sofern dieser Vorhalt von Politik und Presse kommt, also von öffentlicher Politik und Presse kommt, wird das nicht für ungerecht gehalten. Für ungerecht hat das die Antifa gehalten. Die Linke, eine nette Kritik am Verfassungsschutz, wenn sie so daherkommt, auweih, immer nur die Rechten, immer nur wir, das ist ein Gerechtigkeitsargument. Immer nur wir, das ist doch ungerecht. Wenn schon wir, dann bitte auch die Rechten. So ist die Logik, wenn sie von den Linken kommt, von den Antifas. Von Seiten der Politik und der bürgerlichen Öffentlichkeit heißt der Vorwurf ein bisschen anders, klar. Natürlich muss das gegenüber den Linken auch so sein. Da darf ihnen nichts entgehen, den Sicherheitskräften. Da kann man gar nicht genug hinschauen. Aber eben nicht nur auf die. Und dieses nicht nur auf die ist jetzt nach dem Aufdecken dieser Zwickauer-Zelle bekräftigt. Das Urteil, ausgesprochen von Politikern, na, ob die nicht vielleicht auf dem rechten Auge blind sind, ist also vor diesem Hintergrund ihrer Aufgabenbestimmung mindestens übertrieben. Man könnte sogar polemisch sagen, dass die Stasi eigentlich überhaupt nur ein Auge hat. Wie der Polyphem, der hat nur so ein rechtskonservatives Auge. Und wenn die strukturell rechtskonservative Behörde und das rechtsextreme Anliegen einer zu kriminalisierenden Partei, der NPD, sich partiell überschneiden, dann steht eben die aufgedeckte Rechtsblindheit, das Material schenke ich mir jetzt, das stand schon in der Zeitung, auch nicht für ein Versagen der Dienste, sondern offenbart eben so etwas, ich drücke mich vorsichtig aus, so etwas wie eine Art Geistesverwandtschaft, die im Auftrag dieser Dienste, die Sicherheitsdienste selbst begründet ist. Die aufgedeckten Skandale sind so gesehen erstmal kein Skandal. Notwendig sind sie natürlich nicht, aber Zufall eben auch nicht. Allerdings ist natürlich dann, wenn von politischer Seite das Urteil Versagen der Sicherheitsdienste, das bis an den Rand von Gefährdung staatlicher Sicherheit geht, ausgesprochen wird, eine neue Lage im Umgang mit den Rechtsextremen angesprochen. Die Zurückhaltung der Dienste. Abzulesen an dem Umgang mit den V-Leuten. Die Zurückhaltung mit so etwas wie geistesverwandten Rechtsextremen, man war sich im Geistiger zum Teil einig. Aus dem Geist der Nation heraus haben die Sicherheitsdienste alles geprüft und aus dem Geiste der Nation heraus haben Rechtsextreme befunden, Deutschland wird von Rechtsextremen durchkrasst. Aber diese, was habe ich gesagt? Aber gerade in dieser Frage ist jetzt eine Neubewertung der Lage eingerissen. Übrigens, dass es eine Neubewertung der Lage gibt, kann man auch daran sehen. Die inkriminierten Umgangsweisen mit den V-Leuten, angeblich soll es bis zum Sponsoring gegangen sein, die ist schon im Jahre 2002, als zum ersten Mal der NPD-Verbotsantrag eingereicht wurde, bekannt gewesen. Und an dem Wirken dieser NPD, dieser V-Leute in der NPD, ist der Verbotsantrag auch gescheitert. Damals hieß es aber nicht Versagen. Damals hieß es nicht Gefährdung der nationalen Sicherheit. Sondern damals war nur, ich zitiere Schilly, von ermittlungstechnischen Pannen die Rede. Punkt. Heute, ganz umgekehrt, steht für, da ist eine neue Lagebeurteilung eingerissen. Und die liegt daran, dass in der Tat in bisher noch nicht bekannter Weise Rechtsextreme sich in den Untergrund begeben haben und als Terrorzelle charakterisiert worden sind. Als Terrorzelle. Der Innenminister, der hat dazu gesagt, das ist in der Tat ein neues Phänomen. Rechtsterrorismus ist ein neues Phänomen. Und es ist nicht nur so eine lapidare Feststellung, sondern das ist mehr, das ist gleich ein Auftrag. Deswegen nur ganz, ganz kurz, was eigentlich mit diesem Befund Terrorismus, Terror gemeint ist. Dieser Befund hat auf der einen Seite was Objektives, steht aber auf der anderen Seite natürlich für ein sehr interessiertes politisches Urteil der Herrschenden und vor allen Dingen der Herrscher über die nationalen Gewaltapparate. Zum Ersten, Terroristen, das sind welche, die sich sozusagen aus ihrem Privatleben heraus, also nicht als staatliche Armee, als staatliches Militär, organisiert und zu Gewalttätern, als Gewalttäter ausstaffiert haben. Und die wegen ihrer fehlenden Mittel, sie sind eben kein Militär, aus dem Untergrund heraus und nicht, wie es ihnen immer absurderweise vorgeworfen wird, in offener Feldschlacht der NATO gegenübertreten. Das heißt, aus ihrer Ohnmacht, sie haben nicht vergleichbare Mittel wie die, mit denen sie sich messen wollen, denen sie Schaden zufügen wollen. Haben sie nicht den Schluss gezogen, dann müssen wir es eben lassen. Wir haben nicht die Mittel. Militärisch, gewaltmäßig müssen wir es lassen. Sondern sie haben den Schluss gezogen, wir ziehen in den Untergrund. Übrigens ist das natürlich auch keine freiwillige Entscheidung. Man kann es wie einmal so machen. Auch eine Al-Qaida hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie einen Militärapparat wie die NATO gehabt hätte, mit der sie dann den Amerikanern entgegentreten können. Das ist nicht ihre freiwillige Entscheidung. Und sie haben aber aus der Ohnmacht, die sie vorgefunden haben, nicht den Schluss gezogen, wir lassen es, sondern sie sind in den Untergrund gegangen. Das trägt ihnen das Urteil feige an. Feige. Und die Toten, die sie produzieren, sind dann sinnlose Tote. Sinnlos deswegen, weil die Zivilisten treffen und weil die Zivilisten nicht die Kollateralschäden sind, die bei jedem militärischen Manöver sowieso anfallen, sondern weil sie auch Zivilisten gezielt angreifen, 9/11 und so weiter, um dem anderen Staat Schaden zuzufügen. Es verhält sich also im Terrorurteil so, dass der Staat mit dem Begriff, mit der Zuschreibung Terror, diesen Gruppierungen, also in dem Fall dem NSU, seine eigene Überlegenheit als Gewalt den Terroristen, den ohnmächtigen Terroristen zur Last legt und leitet daraus genau was ab für sich. Er fällt dann mit diesem Urteil, eine moralische Verurteilung, sinnlos, feige, und diese moralische Verurteilung geht zusammen, fast identisch ist sie mit dem Beschluss zur Totalbekämpfung, zur rücksichtslosen Totalbekämpfung. Einige von euch werden sich noch im Umgang mit der RAF erinnern. Mit dem Urteil hat sich natürlich dann der Staat auch jedes Recht auf Bekämpfung von Terroristen, schonungsloses Recht, attestiert. Und da ist auch klar, dass das schonungslose Recht auf Bekämpfung so einige Grundsätze der Rechtsprechung hier außer Kraft setzen muss. Die müssen nämlich vor Begehen einer Tat bereits dingfest gemacht werden und nicht, wie es zu den Grundwerten des hiesigen Rechtssystems gehört, erst nach dem Begehen eines Vergehens. Die Rechtslage wird entsprechend hergestellt, sie ist längst hergestellt, sie ist damals im Zuge der RAF-Fahndung hergestellt worden. Die Sicherheitsdienste stellen sich also neu auf und sie werden mit neuen Instrumenten versehen. Was alles dazugehört, neben dem, was es ohnehin schon aus dem Umgang mit dem Linksextremismus gibt, kann man in der Zeitung nachlesen, das lasse ich jetzt mal weg. Einerseits gibt es das bereits im Umgang mit Islamisten, wird auch ausgesprochen, sie müssen dieses Instrumentarium nur auf die anwenden. Andererseits entdecken sie immer wieder einiges Neues. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, ich wollte nur noch was zum NPD-Verbot sagen, das mache ich aber nicht mehr. Es ist klar, dass sich mit dieser Sorte Kennzeichen des Rechtsextremismus als Terrorismus, weil man hat ja gleich ein ganzes Sumpf, ein ganzes Umfeld entdeckt und die NPD zum Humus des Terrorismus erklärt. Eine wunderbare Gelegenheit ergibt, jetzt mit dem Antiterrorismus in Sachen Rechtsextremismus zugleich auch die NPD fertig zu machen. Sozusagen zwei Fliegen einer Klappe zu schlagen. Einerseits den Antiterrorismus auf den Rechtsextremismus auszudehnen und auf der anderen Seite eine politische Konkurrenz, die NPD zu verbieten, fertig zu machen. Mein letztes Argument bezieht sich auf einen Befund zur Sache, der von liberalen und kritischen Menschen häufig vorgetragen wird. Die sagen nämlich, man kann doch eine unerwünschte Gesinnung weder verbieten noch verhaften. Das geht doch nicht. Natürlich wissen das auch alle Verbotsfreunde. Sieht man daran, dass es die Verbotsfreunde wissen, dass es immer eine Debatte gibt, ist es besser, die NPD zu verbieten oder kann man sie besser kontrollieren, wenn sie im Obergrund argumentieren. Nun ist das Blöde an der gegenwärtigen Lage aber die, dass sich diese Alternative, verbieten wir sie, dann gehen sie im Untergrund, verbieten wir sie nicht, können wir sie besser im Obergrund kontrollieren, gar nicht mehr stellen, denn jetzt ist beides da. Die NPD im Obergrund und Rechtsextreme im Untergrund. Wie viel noch immer ist mir wurscht, das weiß ich. Deswegen fällt Ihnen mal wieder ein, das war auch in der Bundestagsentschließung mit drin, wir sind entschlossen, die politisch-gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und ihren Verbündeten vertieft fortzusetzen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Gegenwärtig kriegt man nur mit Rasterfahndung gegen Rechtsextreme und einiges weitere, Ausdehnung der Datenüberwachung und ein Streit zwischen Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und dem Innenminister, was eigentlich dazu zählt, wenn man sich in die Rasterfahndung reinschreibt, alle diejenigen müssen beobachtet werden, die sich über Gewalt äußern. Was fällt eigentlich drunter? Das ist ein schöner Streit. Da ist der Innenminister natürlich weniger großzügig als die FDP-Tussi. Das ist der Streit. Ansonsten kann man festhalten, und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass die ganze Debatte, die gegenwärtig läuft, die Aufarbeitung in Anführungszeichen dieses Terrorfalls, selbst so etwas wie Überzeugungsarbeit im Volk, im patriotischen Volk natürlich leistet. Auf jeden Fall soll die Debatte dem Volk Folgendes klar machen. Naja, der NSU und sein gesamtes Umfeld bis hin zur NPD, die gehören nicht zu Deutschland. Für die muss man sich ja als Deutsche schämen, ich erinnere den Anfang. Die beschmutzen deutsches Ansehen und wecken im Ausland den Verdacht, es sei vielleicht bald mal wieder so weit in Deutschland. Das sind Botschaften, denen eine gewisse Wirksamkeit bei guten deutschen Nationalisten nicht abgesprochen werden kann. Dieses Urteil ist übrigens auch gar nicht neu, sondern war bislang schon immer der Grund dafür, der Grund für einen Widerspruch. Der Grund für den Widerspruch, dass Urteile der NPD, wie man es in ihrer Programmatik nachlesen kann, im Volk verbreitet ist, da gibt es ja Untersuchungen, bis zu 50% der Deutschen sollen die Urteile teilen, und zugleich die NPD in Wahlen immer nur so knapp unter 5% rumkriegen. Wie das? Naja, das erklärt sich dadurch. So weit geht das deutsche Volk nicht, dass es in nationaler Politik den Verrat an Deutschland findet. Wir sind doch Exportweltmeister. Und das wissen Sie auf jeden Fall. Die NPD ist auf jeden Fall immer dazu angetan, das Ansehen Deutschlands zu beschmutzen. Das will kein Deutscher. Und deswegen werden natürlich auch so einige inzwischen bei der Fahndung Beihilfe leisten. Die Fahndungsplakate hängen ja überall aus, die kennt man ja. Das ist auch so eine Abteilung Volkserziehung. Sich angucken und dann Blockwart spielen. Das ist sozusagen eine mehr handlungsorientierte Volkserziehung. Gucken, wo wer ist. Das lassen sich brave Patrioten nicht zweimal sagen, als Blockwarte für Deutschlands saubere Weste sich in Stellung zu bringen. All das, was sich die Art und Weise im Bundestag hieß, politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzung immer so dünn zugibt, dass es sich sowieso immer wieder nur auf patriotische Botschaften, die sich aus der gewaltmäßigen Umgangsweise mit dem Rechtsextremismus ableiten lassen, ist kein Zufall. Denn wie soll auch eine faschistische Gesinnung kritisiert werden und für gefährlich erklärt werden, von der doch auch die demokratischen Parteien in folgender Weise zehren? Der Nationalismus, der ist eben Humus der Faschisten, das ist ja richtig. Doch zugleich ist derselbe Nationalismus Produktivkraft demokratischer Herrschaft im Umgang mit dem Volk. Deswegen verbietet man den Nationalismus in seiner unerwünschten bösen Form und hält ihn in seiner erwünschten Form, man nennt man den Patriotismus, für erlaubt, gut und jedem braven Deutschen gut anstehen. Das kann natürlich brave deutsche Patrioten auch in Zukunft weiterhin etwas durcheinander bringen. Wo ist denn die Parteilichkeit für Deutschland gut und wo fängt sie an, böse zu werden? Wo soll man auf die Überfremdung durch Ausländer schimpfen? Oder soll man auf die schimpfen, die am konsequentesten über die Überfremdung von Ausländern schimpfen? Das war's.